Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Endlich ist es offiziell, das deutsche Traditionsteam Abt Sportsline fährt ab 2023 wieder in der Formel E. Zuletzt koordinierte Abt die Einsätze vom Audi-Werksteam, in der Gen-3-Ära wird die Truppe wieder als Privatteam starten. Wir haben mit Abt-Geschäftsführer Thomas Biermeier gesprochen und beleuchten in dieser Episode die Hintergründe vom großen Comeback. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Es ist ein großer Tag für die Formel E in Deutschland, wenn ich das mal so sagen darf. Die Rückkehr von Abt Sportsline in die Formel E ist perfekt. Und mit mir dabei, um diesen großen Tag in Deutschland zu beleuchten, ist aus der eFormel.de-Redaktion zugeschaltet Tobi Wirz. Guten Tag.
Hallöchen.
Die Rückkehr von Abt, die hat sich, wenn man sich im Fahrerlager so ein bisschen umhört, vielleicht schon seit einiger Zeit angedeutet. Jetzt seit heute, seit diesem Donnerstag, ist es allerdings endlich offiziell. Abt kehrt zurück. Tobi, wie überrascht warst du denn heute Morgen von dieser Meldung, als sie auf deinem Telefon aufploppte?
Ich muss zugeben, heute Morgen war ich in der Tat überhaupt nicht überrascht, denn wenn man gestern schon die sozialen Medien verfolgt hat, hat man mitbekommen, dass Abt für heute etwas angekündigt hat. Und rückblickend kann man sagen, dass da schon klar war, worum es geht, denn man hat die Abt-Verantwortlichen ja häufiger im Formel-E-Paddock gesehen in letzter Zeit. In Monaco sind sie gewesen, davor waren sie in Rom. Tobi, du hattest den guten Thomas Biermeier da ja auch schon gesehen. Und auch beim Saisonfinale der letzten Saison in Berlin waren die Verantwortlichen schon anwesend. Daher, die Spatzen hatten es von den Dächern gepfiffen. Und auch der Zeitpunkt so kurz vor dem Berlin-E-Prix, dem Heimrennen der deutschen Truppe, auch wenn das Allgäu natürlich ein paar Kilometer weit entfernt ist von Berlin. Das ist natürlich auch keine so große Überraschung. Das passt ganz gut zusammen. Und ja, ich freue mich drauf, dass wir jetzt schon das zweite neue Team für das kommende Jahr haben, das wir bekannt geben können oder das bekannt gegeben wurde, nachdem ja Maserati öffentlich gemacht hat, dass sie in der kommenden Saison mit dabei sein werden.
Mhm, ganz genau. Im Unterschied zu Maserati kehrt die Formel E mit diesem Abt-Comeback allerdings wirklich komplett zurück zu ihren Wurzeln. Maserati, die hatten noch nie was vor der nächsten Saison eben mit der Formel E zu tun. Abt hingegen ist eines der Gründungsteams der Serie. Die sind von Tag 1, eigentlich auch schon von Tag 0 an dabei. Die haben damit geholfen, die Formel E überhaupt erstmal an den Start zu bringen. Dann hat Abt gemeinsam mit dem Fahrer Lucas de Grassi das erste Rennen der Formel-E-Geschichte gewonnen. Damals in Peking 2014. Schon Ewigkeiten her in Formel-E-Verhältnissen. Dann etablierte Abt sich relativ schnell als führende Kraft im sportlichen Sinne. In der dritten Saison hat Lucas de Grassi dann mit Abt sogar den Fahrertitel gewonnen. Und zeitgleich lief im Hintergrund so ein bisschen die Audi-Maschinerie an. Und irgendwann, das war dann in der Saison 2017-18, ging Abt tatsächlich über in Audi Sport und war dann das Audi-Werksteam, das direkt im allerersten Jahr als Mannschaft in der Formel E den Teamtitel gewonnen hat. Der Rest ist dann Geschichte. Es gab so ein bisschen Fahrer-Tohuwabohu mit Daniel Abt, einer, der auch mit Abt gemeinsam, denn beim Namen liegt es ja auf der Hand, als Sohn des Teamchefs, die Mannschaft mit aufgebaut hatte und mit groß gemacht hatte, der wurde dann unter durchaus kuriosen Umständen von Audi entlassen. Das Thema mit der Race at Home Challenge, das haben wir in unserem E-Pod ja schon häufiger beleuchtet. Dann fuhr René Rast und dann bahnte sich allerdings auch der Ausstieg von Audi an und der wurde dann tatsächlich nach der Saison 2021 vollzogen. Seitdem gibt es kein Abt mehr in der Formel E. Und das gefällt denen im Allgäu offenbar gar nicht so gut. Und wie wir jetzt erfahren haben, arbeitete man im Hintergrund schon seit geraumer Zeit daran, den Namen Abt dann auch halt ohne Audi-Verbindung wieder in die Formel E zu bekommen. Das hat für die jetzt laufende Saison 2022 nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen, allen voran aus finanziellen Gründen. Ab 2023 soll es dann aber klappen, dass Abt wieder mit einem eigenen Team in der Formel E antritt. Da stellt sich natürlich zuallererst mal die große Frage, Tobi, Es ist ein Renneinsatz in einer großen FIA-Weltmeisterschaft. Was muss dafür überhaupt alles vorbereitet werden, dass man da an den Start gehen kann?
Ja, man braucht natürlich erstmal das entsprechende Personal. Und ja, ist ja natürlich auch klar, es reicht nicht, wenn man da einfach nur 30 Leute hat, die hinfliegen. Personal muss vorbereitet werden. Ja, das sind Mechaniker, die müssen sich mit der Technik auseinandergesetzt haben vorher. Die müssen wissen, was sie tun. Auch das Team muss eingespielt sein. Ingenieure und am besten natürlich auch Fahrer sollten sich schon kennen und einen gewissen Draht miteinander haben, die auf die Arbeitsweise des anderen eingestellt sein. Und das hat ab zum Teil. Zum Teil ist aber auch da ja Personal abgewandert. Muss man dann gucken, wie sich das jetzt dann darstellen wird. Ich denke, das wird durchaus ein Kraftakt werden in der Vorbereitung.
Wir haben vor diesem Podcast für ein ganz großes Hintergrundstück, das ihr finden könnt, wenn ihr in die aktuelle Kapitelmarke klickt, mit Abt-Geschäftsführer Thomas Biermeier gesprochen. Und den haben wir einfach mal gefragt, seit wann laufen denn die Vorbereitungen für die Formel-E-Rückkehr? Und das war seine Antwort.
Die laufen schon sehr, sehr lange. Eigentlich laufen die Vorbereitungen seit dem Tag, wo Audi die Lizenz zurückgegeben hat. Weil es war immer unser Ziel, zurück in die Formel E zu kommen. Wir haben es für Saison 8 schon versucht. Aus irgendwelchen Gründen hat Saison 8 nicht funktioniert. Und dann war das, sage ich mal, gerade in den letzten 2-3 Monate eine sehr, sehr heiße Phase. Wir haben das erste Rennen gesehen am Fernsehen. Das war das erste Rennen ohne Abbeteiligung in der Formel E. Und am Montag haben wir uns im Unternehmen getroffen, der Hans-Jürgen, der Harry Unflat und ich. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie versuchen, da wieder zurückzukommen in die Formel E. Denn jeder hat irgendwo die Sehnsucht gehabt. Jeder hat irgendwo so ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn man das Rennen begutachtet hat. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das Ganze angehen. Und seitdem arbeiten wir dran. Die Arbeiten sind natürlich noch lange nicht abgeschlossen, um dann wirklich startklar zu sein im ersten Rennen. Aber die Hausaufgaben sind jetzt mal gemacht, dass die Basis steht, um wieder zurückzukehren.
Die Sehnsucht, zurück in die Formel E zu kehren, das muss doch Musik in den Ohren von Formel E-Geschäftsführer Jamie Riegel sein, oder?
Das klingt auf jeden Fall sehr romantisch, das muss man sagen.
Natürlich kann Abt bei der Planung von diesem Formel E-Einsatz auch auf ehemaliges Personal vertrauen. Du hast recht, Tobi, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind abgewandert. Am prominentesten wahrscheinlich der ehemalige Technikchef Franco Chiocchetti, der jetzt für Mercedes in der Formel E arbeitet. Ich habe Biermeier allerdings auch gefragt, wie groß ist denn das Personal, auf das ihr vielleicht noch aus früheren Zeiten, aus der Gen-1-Ära oder aus der Gen-2-Ära zurückgreifen könnt? Und das hat er geantwortet.
Gen 1 ist schon mal sehr, sehr lang zurück. Aber es gibt noch Leute, die Gen 1 schon dabei waren. Ich glaube, das Entscheidende ist, wer ist noch da, die in der letzten Saison mit Audi gemeinsam noch da waren. Und wir haben da unsere Key-Truppe weiterhin zusammen. Das sind die Ingenieure, ob das Markus Miedelberger ist, Felix Fechner, Marc Rousseau, Markus Gröninger, ob das die Mechaniker sind. Also wir haben, sagen wir, von unserem Einsatzteam aus der Audi-Saison so circa 75% der Leute halten können. Das war auch immer unser Ziel, die Leute zu halten, weil eins ist klar, das Know-how steckt in den Leuten und nicht in der Firma oder nicht im Namen Abt, sondern immer in den Leuten. Und darum war das für uns ganz, ganz wichtig, diese Leute zu behalten. Darum war auch der Grund, ein drittes Auto in der DTM einzusetzen, um einfach da die Leute von der Formel E in die DTM zu schieben und das Gleiche natürlich auch mit Extreme E. Und darum haben wir die Leute relativ gut halten können.
Ziemlich interessant, oder? Abt hat also ein drittes DTM-Auto aufgemacht, um da das Formel E-Personal von Audi zwischenzuparken.
Ja, und auch den ein oder anderen früheren Formel E-Mitarbeiter, der natürlich jetzt in der Extreme E arbeitet. Aber muss man natürlich sagen, der oder die Mitarbeiter stehen jetzt natürlich für die Formel E nicht zur Verfügung, denn man will ja auch weiterhin Extreme E betreiben. Das heißt, da geht der ein oder andere Mitarbeiter aus dem alten Team verloren, aber 75% der Mechaniker-Crew, das ist doch schon mal definitiv eine Hausnummer. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ein so erfahrenes Team wie Abt auch in der Lage ist, die 25% neuen Mitarbeiter da in der Zeit bis zum Saisonauftakt, der ja im Januar sein wird, für die 9. Formel-E-Saison ordentlich vorzubereiten.
Na, absolut. Ich glaube trotzdem, dass die Mechaniker auch einfach doppelt beschäftigt werden können, sowohl in der Extreme E als auch in der Formel E. Als ich gerade gesagt habe, dass Abt bzw. Audi wichtige Mitarbeiter verloren hat, ist mir wahrscheinlich der wichtigste neben Franco Chiocchetti. Sorry, Franco, du bist sehr wichtig gewesen. aber es gab noch einen, der mir ganz entfallen ist, nämlich Florian Modlinger, der jetzt Porsche Teamchef ist in der Formel E. Und auch der hat parallel zu seiner Audi-Zeit in der Formel E mit Abt an den Abt Cupra-Autos in der Extreme E geschraubt. Ich denke, das wird gehen, so Doppelbelegungen. Doch, doch.
Ja, grundsätzlich schon. Wie gesagt, muss man jetzt tatsächlich abwarten, wie die offenen Positionen besetzt werden. Ich glaube, nach einem neuen Teamchef muss man sich ja auch umsehen. Ja, ich glaube, der gute Alan McNish ist da bestimmt nicht für zu haben. Aber wie gesagt, ich bin da optimistisch, dass Abt das hinbekommt.
Um so ein neues, altes Formel-E-Team an den Start zu bringen, braucht es natürlich neben den neuen Strukturen und neben dem eingespielten Team, was du gerade schon zusammengefasst hast, aber am Ende des Tages auch einfach nur ganz viel harte Arbeit. Und wie hart diese Arbeit für Abt gewesen ist in den letzten Monaten, haben wir auch erfahren von Thomas Biermeier.
Ja, ich habe es vorher schon erzählt. Das Rennen Saudi-Arabien war so der Schlüsselpunkt. Und nach dem Rennen Saudi-Arabien sind wir natürlich losgelaufen. Einmal zur Formel E. Das war natürlich unser allererster Ansprechpartner und da auch aller Ehrenwert, wie wir da aufgenommen worden sind von Alejandro Agag oder von Jamie oder von Alberto Longo. Das war unglaublich. Und da haben wir gemerkt, hey, da geht was. Also da können wir weiterhin Gas geben. Dann sind wir natürlich auf die Suche gegangen nach einem Motorenlieferant, nach einem Partner. Die Gespräche waren relativ offen und relativ positiv auch. Und so hat sich dann ein Puzzlestück zum nächsten zusammengefügt. Und ihr wisst selber, es sind nicht dann ein Gespräch plus ein Meeting, sondern es sind dann schon mehrere Meetings, wo man dann wirklich auch, sage ich mal, tiefer einsteigen muss ins Detail. Und das haben wir dann gemacht und darum hat sich das immer ein bisschen weiter hinausgezögert. Dann muss es natürlich von der FIA noch offiziell genehmigt werden. Dann muss man bei der FIA noch Präsentationen und Meetings abhalten. Und so hat sich das einfach ein bisschen rausgezögert. Trotzdem bin ich, glaube ich, oder sind wir sehr, sehr happy, dass wir vor dem Deutschland-E-Prix das Ganze noch verkünden haben können. Ich glaube, vom Zeitpunkt relativ optimal. Und ja, langweilig war es nicht die letzten Wochen.
Und wenn wir jetzt hier schon dabei sind, unser Formel-E-Team zusammenzubauen, dann haben wir uns jetzt um die Mitarbeiter gekümmert und um die harte Arbeit und wir haben verhandelt. Und am Ende bekommen wir von der Formel-E eine Lizenz und ein leeres Chassis, eine Karosserie. Dann bleibt noch die Frage, wie treiben wir das Ding an? Ohne Motorenpartner kein Formel-E-Team. Und das wirft die große Herstellerfrage auf. Tobi, warum ist es so wichtig und so entscheidend, mit welchem Konstrukteur sich Abt am Ende zusammentun wird? Und wer könnte es sein?
Ja, natürlich ist es wie in jeder Serie, wo es verschiedene Konstrukteure gibt, auch da der ausschlaggebende Punkt. Der Antrieb ist das wichtigste Mittel, ja, um konkurrenzfähig zu sein. Oder aber, negativ ausgedrückt, um nicht konkurrenzfähig zu sein. Da hatten wir ja auch das ein oder andere Team in der Vergangenheit oder auch in der aktuellen Formel E, die da größere Probleme, sage ich mal vorsichtig, haben. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Zeitpunkt, den Abt gewählt hat, um sich um den Formel E-Einstieg zu kümmern, relativ, muss ich sagen, schlecht ist. Denn es gibt Regeln, nach denen Hersteller Kundenteams in der Formel E beliefern müssen. Aber diese Regel ist an eine Deadline gekoppelt und der Ablauftag ist der 15. Januar. Und nach dem 15. Januar können Hersteller sagen, ach, nö, wir haben eigentlich keine Lust, ein Kundenteam oder ein weiteres Kundenteam zu beliefern. Wir verzichten darauf. Und da man sich bei Abt erst nach dem Saisonauftakt in die Ria überlegt hat, dass man zurückkehren will, war da die Deadline natürlich lange abgelaufen.
Ja, also überlegt hatten sie sich das schon vorher, aber natürlich konkret mit welchem Hersteller könnte man zusammenarbeiten. Was ja die große Millionenfrage ist, mit welchem Hersteller könnte man zusammenarbeiten? Lass uns doch mal, es sind nur 6 Hersteller durchgehen. Hersteller für Hersteller für Hersteller. Was sind die realistischen Optionen für Abt? Fangen wir mal an. Der erste Hersteller, DS Automobiles. Was wollen die ab 2023 machen?
Was sie auf jeden Fall machen werden, sie werden ein Maserati-Logo auf ihren Antrieb kleben und den an das in Monaco beheimatete Venturi-Team schicken und es als Maserati-Werksteam in den E-Prix starten lassen. DS selber hat noch keine klare Äußerung getätigt, wie es in der Gen 3-Ära weitergeht, aber es gibt konkrete Gerüchte, dass man sich von Techita trennen will und stattdessen mit Dragon zusammenarbeitet.
Die ja aktuell als mehr oder weniger eigener Hersteller antreten. Offiziell heißt der Hersteller Penske momentan, der Name vom Teamchef, also die sind schon sehr miteinander verbunden. Und Penske war ja der Konstrukteur, der sich bei der FIA nicht mehr registriert hat für 2023. Das könnte Korrekt. Also auf der Hand liegen. Dann der zweite Konstrukteur im Bunde, beziehungsweise Maserati haben wir ja auch schon beleuchtet. Die werden mit Venturi eben zusammenarbeiten, das ist auch schon bekannt. Der dritte Hersteller in der Runde wäre dann Jaguar. Was macht die Raubkatze?
Ja, Jaguar wird weiterhin sein eigenes Team einsetzen und das ist ja auch seit einigen Monaten schon bekannt. Jaguar wird Nachfolger von Audi werden, nämlich bei der Belieferung des Envision-Teams. Das heißt, die haben bereits ein Werks- und ein Kundenteam für kommende Saison.
Der nächste Name auf meiner Liste, NIO 333. Momentan Hinterbänkler, aber als Konstrukteur.
Ja, auch NIO 333 will weiter Konstrukteur bleiben und auch gehe ich davon aus, auch weiterhin das eigene Team beliefern. Wie es da mit Kundenteams aussieht, ist aktuell noch nicht bekannt. Das wäre vielleicht eine Option, obwohl ich natürlich glaube, dass das für Abt höchstwahrscheinlich nicht die Option der Wahl wäre. Denn der Antriebsschrank von NIO ist nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den vergangenen Saisons nicht ganz so konkurrenzfähig gewesen. Ich drück's mal so aus.
Also gut ausgedrückt. Ich sehe bei NIO 333 tatsächlich gar keine Chancen. Das Team wäre bereit, allgemein gesprochen, Kundenteams zu beliefern, auch nach dem 15. Januar. Aber ich habe letztes Wochenende in Monaco mit dem stellvertretenden Teamchef Russell O'Hagan gesprochen und ihn wirklich wörtlich gefragt, plant ihr eigentlich ein Kundenteam jetzt konkret für 2023 einzusetzen? Und er meinte nein. Da nehme ich ihm beim Wort. NIO würde ich deswegen für Abt mal aus der Gleichung nehmen. Und stattdessen auf das nächste Team mit N gucken, Nissan. Wissen wir da, was die Japaner planen?
Ja, die Japaner haben ja das EDAMS-Team gekauft, also werden definitiv auch in der kommenden Saison als Nissan-Werksteam weiterhin an den Start gehen. Und da steht ja unter anderem Maximilian Günther unter Vertrag. Dann gibt es seit Monaten Gerüchte, dass Nissan ein Kundenteam hat, und zwar McLaren. McLaren selber ist aktuell noch nicht in der Formel E, aber man hatte sich ja die Option, gesichert einzusteigen, die Option verstreichen lassen. Jetzt gibt es das Gerücht von mehreren Seiten, dass McLaren ein möglicher Käufer des Mercedes-Teams wäre, wenn Mercedes am Ende der Saison aussteigt. Das heißt, das Team bleibt weiter bestehen. Die haben dann nicht mehr den Stern vorne drauf, sondern den was ist es?
Pfeil?
Ist das ein Pfeil?
Nike-Logo auf Wish bestellt.
Ja. Ja, so ungefähr auf jeden Fall. Ja, da wird man denn das Mercedes gegen das McLaren-Logo austauschen, so heißt es, und hat sich Nissan als Antriebslieferanten gesichert. Das heißt, Nissan wäre an der Stelle auch keine Option für Abt.
Und dann bleiben nur noch 2 Namen übrig, die wir mal gemeinsam abarbeiten können. Porsche und Mahindra. Wer hat nach den aktuellsten Anzeichen da die besseren Chancen?
Also grundsätzlich würde man ja denken, dass Abt durch seine Verbindungen zum VW-Konzern wo auch Porsche dazu gehört, durchaus Optionen in diese Richtung hätte. Ja, dazu kommt der eben schon angesprochene Florian Motlinger, der jetzt Einsatzleiter Formel E bei Porsche ist, viele Jahre bei Abt gearbeitet hat. Das wäre schon keine ganz, ganz große Überraschung, wenn man da zumindest drüber nachdenken würde, zusammenzuarbeiten. Porsche wird allerdings auch mit einem anderen Team in Verbindung gebracht, nämlich mit Andretti, das ehemalige BMW-Werksteam, aktuell noch BMW-Kundenteam, soll da schon seit geraumer Zeit Gespräche mit den Zuffenhausener führen. Und die bleiben auch auf jeden Fall mit dem Werksteam drin. Das heißt, wir hätten auch zwei Teams mit Porsche-Antrieben. Dann bliebe als letzte Option nur noch Mahindra. Und ich glaube, das hätte auch einen gewissen Reiz, denn wie wir wissen, Mahindra entwickelt die Antriebe nicht selber, sondern die Antriebe werden bei ZF entwickelt, ein deutsches Unternehmen, wo auch ein möglicher Werbewert für Abt vorhanden sein könnte. Das wäre was, was man sich durchaus gut vorstellen könnte. Und vor allen Dingen, Tobi, du hattest ja in Rom? Nein, du hattest in Monaco mit Dilbert Gil gesprochen, oder?
Genau, letztes Wochenende im Rahmen des Gen 3 Launches. Dilbert Gil ist der Teamchef von Mahindra und damit aber auch verantwortlich für das, was der Konstrukteur Mahindra in der Formel E so treibt. Und ich habe ihn gefragt, werdet ihr auch ein Kundenteam einsetzen? Das ist so ein bisschen meine Lieblingsfrage momentan. Man merkt es kaum. Weil man da ja extra Testtage mitbekommt. Das setzt das Regelwerk ja auch voraus. Wenn man als Hersteller eine Kundenmannschaft beliefert, dann kriegt man als Lohn dafür für diesen extra Aufwand 8 extra Testtage geschenkt, von welchen man die Hälfte mit den Kundenmannschaften absolvieren muss. Und Dilbert Gil meint mit einem verschmitzten Grinsen auf den Lippen, wir werden nicht weniger Testtage als alle anderen haben. Da kann man draus interpretieren, dass Mahindra sich darauf vorbereitet, ein Kundenteam einzusetzen. Und Abt wäre durchaus eine realistische Option. Lass uns doch mal, bevor wir uns hier noch viel weiter verstricken in unsere Spekulationen, selbst bei Abt nachhören, welche Faktoren die Herstellerauswahl beeinflussen.
Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Das sind einmal Finanzen, das ist einmal, wie tief ist die Zusammenarbeit, das ist, wie ticken die Philosophien, weil es gibt ja dann doch Zusammenarbeiten, da sind die Voraussetzungen oder die Erwartungen sind ganz andere oder da passt es charakterlich nicht so. Und das haben wir alles bewertet und zum Schluss haben wir so eine kleine Matrix aufgestellt und dann haben wir uns entschieden, wir gehen diesen Weg. Und da können wir, wie gesagt, ein bisschen mehr erzählen, wenn es dann wirklich soweit ist.
Stell mich wie so eine kleine Robinson-Crusoe-Liste vor, Pro und Con oder wie so ein Gänseblümchen. Sie liebt mich nicht. Sie beliefert mich nicht.
ich denke, so wird das ungefähr ausgesehen haben. Er hat ja auch schon gesagt, eine kleine Matrix. Ich glaube, das wird jetzt keine große Tabelle gewesen sein, die sonderlich viele Kriterien beinhaltet, sondern ich denke, es dürfte sehr überschaubar gewesen sein, wer überhaupt als potenzieller Hersteller in Frage kommt. Und die Tatsache, dass da jetzt auch schon alles in trockenen Tüchern ist, nur es nicht verkündet werden darf, in Verbindung mit der Tatsache, dass Mahindra davon ausgeht, ein Kundenteam zu haben und NIO davon ausgeht, kein Kundenteam zu haben. Ich glaube, da ist keine große Detektivarbeit notwendig, um das zumindest als Idee aufs Tapet zu bringen.
Natürlich habe ich auch nochmal nachgebohrt, ohne leider den Namen Mahindra aus Biermeier entlocken zu können, wie denn die Herstellersuche so lief.
Ja, das war nicht ganz so einfach, weil es gibt da eine gewisse Deadline, das war der 15. Januar. Bis zum 15. Januar kannst du zu einem Hersteller gehen und sagen, Achtung, ich möchte ein Kundenteam sein und er muss dich nehmen. Ab dem 15. Januar kann er dich ablehnen. Und jeder kennt momentan die Problematik, was Lieferzeiten, was Teilebeschaffung, Rohstoffbeschaffung und so weiter betrifft. So, es war gar nicht möglich für alle Hersteller irgendwo Kundenteams zu betreuen. Und wir haben relativ wenig Gespräche gehabt. Klar hat man 2-3 Hersteller kontaktiert, aber wir sind jetzt nicht ins ganze Feld gegangen, haben gesagt, kannst du mir helfen, sondern man hat sich da schon konzentriert auf 2-3 Hersteller und wer dann zum Schluss rauskommt, das wird bald verkündet.
Abt hat also ein Einsatzteam und hat einen Motor. Jetzt braucht Abt nur noch zwei Fahrer, die dann die Autos tatsächlich bewegen. Lass uns doch mal einen mutigen Blick auf den Fahrermarkt werfen, Tobi. Welcher Pilot könnte für Abt nächstes Jahr ins Formel-E-Lenkrad greifen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es wäre tatsächlich sehr schwierig, wenn sie mit zwei Formel-E-Neulingen an den Start gehen. Also brauchen sie definitiv jemanden mit Formel-E-Erfahrung. Ja, und da hat Abt aktuell auch schon Fahrer unter Vertrag. Zwar nicht in der Formel E, sondern in der DTM, wo man fährt. Nico Müller und René Rast sind beide in der Formel E aktiv gewesen. Rast fürs Audi-Team, Müller für Dragon. Und das wären zwei Fahrer, die auf jeden Fall eine Option wären.
Allen voran, René Rast hat mich ja enorm überzeugt in seiner Zeit in der Formel E. Der hat ja in Saison 2 mit Aguri ein Rennen bestritten und ist dann als Ersatz für Daniel Abt eben ins Audi-Team aufgestiegen und hat mich da richtig überzeugt. Und ich habe, muss ich auch sagen, bei den letzten paar Rennen hin und wieder mal den Namen von René Rast gehört, als hätten auch andere Interesse an Rast, weil er auch andere so gut überzeugt hat. Aber du hast recht, wichtig ist allen voran Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und Abt ist natürlich auch nicht blöd. Auch Biermeier weiß natürlich, es gibt einen großen DTM-Pool, aus dem man sich vielleicht bedienen könnte. Allerdings hat er auch das aktuelle Formel-E-Feld immer fest im Blick.
Ja, sicherlich ist es immer ein Vorteil, einen Fahrer aus dem aktuellen Fahrerfeld auch vielleicht zu bekommen, weil er einfach das ganze Input hat. Formel-E-Fahren ist doch noch ein bisschen anders, wie jetzt DTM-Fahren oder wie andere Rennserien zu fahren. Und da einfach auch vielleicht ein bisschen Know-how über den Fahrer einzukaufen, ist definitiv wichtig. Uns ist natürlich auch wichtig, immer vielleicht dann zwei Fahrer an Bord mit zu haben, die dann auch in die kleine Truppe sehr, sehr gut reinpassen, die gut integrierbar sind, die Teamplayer sind, damit man einfach da ein kleiner, sorry, wenn ich sage, geiler, eingeschworener Haufen sind, die einfach dann gegen die Großen kämpfen. Und wie wir es auch gesagt haben, wir werden so ein bisschen die Underdogs sein, auf jeden Fall. Und drum muss die Fahrerpaarung, die muss passen. Und drum werden wir einen haben, der definitiv Erfahrung hat. Vielleicht hat der zweite sogar auch Erfahrung. Das kann sehr, sehr gut sein. Das wäre natürlich optimal. Und es gibt ein großes Abt-Umfeld. Da gibt es mehrere Fahrer, die in der Formel E schon für uns gefahren sind, in der DTM für uns gefahren sind. Und da schauen wir jetzt mal, da sind wir in finalen Verhandlungen und dann lasst ihr überraschen, wer es zum Schluss wirklich wird.
Interessant finde ich, dass du sagst, es gibt ein großes Feld von Fahrern, die in der Formel E schon für uns gefahren sind. Das sind nämlich genau drei.
Genau. Und von denen sind genau zwei auch in der DTM gefahren.
Ja, das ist richtig. Ja, obwohl die Grassi, das waren natürlich nur zwei Rennen, die er DTM gefahren hat, zum Audi-Abschied. Also, wenn man es so nimmt, Daniel Abt, Lucas Di Grassi und René Rast als mögliche Kandidaten. Ja, aktuelles Formel-E-Fahrerfeld ist allerdings nur Lucas Di Grassi. Und bei dem hat man ja schon mal zwischen den Zeilen gehört, dass er sich nach seinem Venturi-Jahr jetzt fürs nächste Jahr bereits mit einem Hersteller einig sein soll. Und das würde wiederum dagegen sprechen, dass er zu Abt zurückkehren wird. Weil Abt ist ja kein Hersteller.
Mir fällt noch ein anderer Fahrer ein, mit Abt-Verbindungen aus der DTM und im aktuellen Formel-E-Fahrerfeld. Robin Freins nämlich. Der wohlgemerkt bei Envision momentan fährt und vor dieser Saison eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat, explizit nur für ein Jahr. Das bedeutet, Robin Freins ist nach dieser Formel-E-Saison 2022 erstmal ohne Formel-E-Vertrag. Wie wäre der denn für Abt?
Der wäre natürlich super für Abt. Das ist einer der erfahrensten Fahrer in der Formel E. Ist ja auch schon mehrere Jahre aktiv. Auf der anderen Seite, Robin Freins ist natürlich auch schon lange bei Envision bzw. Virgin, wie sie vorher hießen, und ist da auch in der aktuellen Saison der klare Teamleader, hat seinen Teamkollegen Nick Cassidy da absolut im Griff. Es würde mich sehr wundern, wenn Envision nicht verdammt viel dafür tun würde, um ihn zu halten. Und ich weiß nicht, ob er da den Jaguar-Kundenmotor, den er haben wird, bereitwillig gegen ein anderes Produkt eintauschen würde. Wie gesagt, ich denke, der Jaguar-Antrieb ist aktuell mit einer der stärksten im Fahrerfeld. Das Gleiche ist für die kommende Saison zu erwarten. Und ich denke, dass Frainz da durchaus auch ein gewisses Interesse haben dürfte, beim Team zu bleiben und nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der kommenden Saison mit ein Wort in der Vergabe des Meistertitels zu sprechen.
Und die Frage, auf die alle deutschsprachigen Formel-E-Fans warten, die stelle ich dir jetzt. Wie sieht's mit Daniel Abt aus? Könnten wir ein Comeback von Daniel Abt kriegen bei Abt?
Könnten. Ja, natürlich könnte man, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Daniel Abt hat ja auch schon selber vor einiger Zeit gesagt, dass er als Fahrer mit der Formel E abgeschlossen hat oder ich glaube sogar als Rennfahrer überhaupt und dass das nicht mehr das ist, was er machen will, dass er sich jetzt tatsächlich auf seine eigene Firma konzentriert. Dass er auch einen relativ angenehmen Job als Formel E-Experte bei RAN hat. Ich würde von den Namen, die jetzt gerade eben gefallen sind, Daniel Abt als den unwahrscheinlichsten ansehen.
Ein Job bei RAN bzw. bei ProSieben, den er auch wirklich wohlgemerkt hervorragend macht. Ich wäre sogar ein bisschen traurig, wenn Daniel Abt zurück in die Formel E als Fahrer kommen würde, weil er so ein großartiger Co-Kommentator einfach ist für ProSieben. Den würde ich ungern verlieren. Ich denke, auch letzten Endes hängt das viel von dem Willen von Daniel Abt ab. Wahrscheinlich ist Abt Sportsline sogar offen gegenüber Daniel Abt und würde sagen, Mensch, wenn du willst, wir können sicherlich einen Fahrer gebrauchen, vielleicht in der Vorbereitung auf Gen 3, vielleicht mit diesen 4 gesponserten Testtagen vom eventuellen Hersteller von Abt Sportsline. Dann könnte Daniel Abt vielleicht doch nochmal in einem Formel-E-Auto sitzen, aber letztendlich müssten wir ihn das selber fragen. Haben ihn leider hier nicht in der Leitung. Ich denke, es hängt davon ab, ob Daniel Abt überhaupt will oder nicht. Jetzt ist es ja so, dass in den letzten Jahren der Formel E die kleineren Privatteams immer so ein bisschen ans Ende des Feldes gerutscht sind. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint in Richtung von Envision und Andretti, aber es ist durchaus so, dass die Teams mit den richtig großen Portemonnaies, die Mercedeses und die Jaguars und die Porsches in diesem Jahr auch, tendenziell weiter vorne landen als die Teams mit kleineren Geldbeuteln. Mit wie viel Erfolg können wir also bei Abt in deren ersten Gen 3-Jahr überhaupt rechnen, wenn die als kleine Privatmannschaft aus dem Allgäu in der großen FIA-Weltmeisterschaft um die Wette fahren?
Ich glaube, dass gerade zum Anfang hin eher das olympische Motto wichtig sein wird. Dabei sein ist alles. Ich denke, es wäre vermessen zu sagen, dass Abt jetzt in die Formel E zurückkehrt als Kundenteam und da alles in Grund und Boden fahren wird. Ich kann mir weder vorstellen, dass sie das tun werden, noch dass das ist, wovon Abt selber ausgeht. Erstmal denke ich, wird man wieder reinkommen, einiges wieder lernen müssen und vielleicht den einen oder anderen Achtungserfolg feiern können.
Ich denke auch, dass das sowas in diese Richtung geben wird. Ich denke, Abt wird für mehr Überraschung gut sein, als uns jetzt vielleicht bewusst ist. Denn ich bin wirklich überzeugt davon, dass diese Truppe, die 75% vom ehemaligen Audi-Werksteam, das immer noch komplett drauf hat. Und wenn die in der Formel E aufkreuzen und ihre Garage zusammengebaut haben, dass die sofort loslegen können und genau wissen, wie das funktioniert. Das ist der große Vorteil, den Abt im nächsten Jahr haben wird. Die haben eine Menge Erfahrung und wissen genau, wie es funktioniert. Und das können die sich zunutze machen. Trotzdem ist nicht von der Hand zu weisen, dass Abt zunächst der große Underdog in der Formel E sein wird. Und dem ist sich auch Thomas Biermeier bewusst. Das hat er uns nämlich selbst gesagt.
Ja, zuerst mal ist es unser Ziel. Wir werden sicherlich nicht mit den ganz großen Herstellern finanziell mithalten können. Darum ist es unser Ziel, eine kleine, effiziente, motivierte und starke Truppe aufzubauen. Und wer uns kennt, der weiß, wir lieben die Rennstrecke. Der Motorsport ist DNA von Abt, gehört da einfach mit dazu. Und darum glaube ich, dass dann in Zusammenarbeit mit den beiden Fahrern, in Zusammenarbeit dann mit dem Hersteller, dass da ein vernünftiges Paket rauskommt, das uns auch die Freude nach guten Resultaten auch wieder geben wird. Und Formel E, wir waren vom Tag 1 mit dabei und das Feuer brennt immer noch, auch wenn es schon 7, 8 Jahre her ist. Das ist unser Pflänzchen, das mal stagniert hat beim Wachsen und jetzt hoffentlich die nächsten Jahre wieder wachsen wird, weil das ist einfach mit unserer Liebe und das ist einfach wichtig. Dann wollten wir auch wieder da dabei sein. Unabhängig von der anderen Sache, Marketing, Marke und so weiter. Aber das ist, sage ich mal, die Emotionen, die Leidenschaft für die Formel E, das war da schon mit ausschlaggebend.
Ja, man muss ja auch sagen, mit dem Gen 3 Auto gibt es ja ganz neue Hardware in der nächsten Saison. Und da ist als Kundenteam der Umstieg oder der Neueinstieg wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Du hast ja eben schon gesagt, als Kundenteam bekommt man zwar 4 Testtage, aber die ganzen Hersteller bekommen natürlich viel, viel mehr. Und daher denke ich, wird das besonders am Saisonanfang ja durchaus sportlich ja die Herausforderung, die auf Abzug kommt. Aber wie man hört, sie freuen sich schon sehr drauf. Und ja, ich denke, das geht uns allen so. Wir freuen uns auch, dass Ab wieder da ist. Und sehen dem positiv entgegen.
Es ist so wunderbar zu sehen, wie ein Rennteam so viel Passion für eine Meisterschaft aufbringen kann. Ich glaube, das ist das, was die Alejandro Agax dieser Welt immer meinen, wenn sie sagen, dass die kleinen Privatteams der Backbone einer Meisterschaft sind. Was heißt denn Backbone auf Deutsch? Rückenknochen kann es nicht sein.
Rückgrat.
Tragende Säule, irgendwie so würde ich das übersetzen, einer Meisterschaft sind. Weil die so viel Leidenschaft und so viel Herzblut aufbringen können. Und auch das freut mich riesig an dieser Meldung, dass Abt zurückkommen wird ab 2023. Zumal es auch einfach wichtig ist für den deutschen Markt, nicht wahr, Tobi? Nach den Ausstiegen der Hersteller Audi, BMW und Mercedes ist das Musik in meinen Ohren, dass Abt neben Porsche als deutsche Firma sich in der Formel E engagieren wird. Und so beenden wir einen ziemlich ereignisreichen Formel-E-Tag. Mensch, haben wir mal endlich gute Nachrichten wieder zu vermelden. Ist doch auch mal ganz schön. Und jetzt richtet sich unser Blick tatsächlich ganz firm in Richtung von Berlin. Als nächstes steht tatsächlich hier in unserem Podcast schon die Vorschau auf unser aller Heimrennen an. Das wird richtig gut. Tobi, wann fährst du nach Berlin?
Ich fahre am Donnerstag im Laufe des späten Vormittages nach Berlin und werde dann irgendwann später Nachmittag ankommen. Sind ja auch ein paar Kilometer, bin ich ein bisschen unterwegs.
Sehr gut. Vorher, wie gesagt, unsere Podcast-Vorschau und vorher jede Menge Vorfreude auf das Heimrennen. Wir freuen uns riesig, euch alle mal wiederzusehen im Fahrerlager. Wenn ihr jemanden seht, der mit einem e-formel.de T-Shirt oder Jacke oder was weiß ich umherläuft, das ist wahrscheinlich jemand aus unserer Redaktion. Sagt einfach Hallo. Wir würden uns riesig freuen, euch alle wiederzusehen. Bis dahin vertröste ich euch auf unser Outro. Das klingt sehr schön, das ist sehr mitreißend. Wir hören uns alle in der Vorschau-Episode und bis dahin macht's gut.
Ciao.